Kontaktaufnahme. Der Podcast des Bildungszentrums Nürnberg.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe der Kontaktaufnahme. Mein Name ist Katharina Mittenzwey und ich sitze heute Dr. Andrea Dippel gegenüber. Hallo, Frau Dippel.
Ja, hallo, es freut mich.
Ja, ich freue mich auch ganz besonders und auch schon sehr lange auf unser Gespräch. Bevor wir so richtig in das Gespräch starten, möchte ich Sie einmal kurz vorstellen. Sie bilden nämlich eine ganz, ganz große Bandbreite ab, die ich unheimlich spannend finde. Sie haben Kunstgeschichte, Romanistik und Pädagogik in Paris, Erlangen und Köln studiert und dann in Köln zum französischen Impressionismus promoviert. Ihr Thema war der Städter am Strand. Als ich das gelesen habe, dachte ich mir, der französische Impressionismus mit dem Thema der Städter am Strand verleitet doch zum geistigen Totalabdriften, oder? Ist Ihnen das häufiger passiert?
Also es war tatsächlich eher eine kulturhistorische Untersuchung. Es hat was mit Tourismus zu tun, ein Thema, was mich dann später auch im Verlag weiter beschäftigt hat. Und letztlich mit der Mobilität von Menschen eben, die mit den ersten Eisenbahnlinien Richtung Norden in die Normandie in Urlaub gefahren sind. Und die Impressionisten als Künstler, die sich ja dem modernen Leben widmeten, sind quasi den Touristen nachgegangen und haben die dargestellt. Es hat dann am Ende auch was zu tun mit den Künstlern, die dann, also wie Monet zum Beispiel, die Städter wieder aus ihren Bildern verbannen. Und das ist, glaube ich, so ein beliebter Zyklus, dass der Mensch eigentlich immer wieder auf der Suche ist nach neuen Regionen, nach unberührten und natürlich ungern auf den Nachbarn, auf den Touristen stößt. Aber am Anfang war gerade das Phänomen, was die Maler interessiert hat, und das war sehr spannend. Ich war natürlich auch vor Ort und in den kleinen Museen dort und habe da sehr viel Recherche auch in Paris im Musée d'Orsay betrieben. Es war eine spannende Zeit.
Sie haben dann das ja dann tatsächlich auch halb so zum Beruf gemacht. Sie waren dann Lektorin und Produktmanagerin im Verlag Dumont. Das war auch in Köln, richtig?
Genau.
Erst im Bereich Reisebuch und dann im Bereich Kunstbuch und sind dann aber nach München als Kunstberaterin mit dem Schwerpunkt Kunst am Bau. Und dann sind Sie, waren Sie Leiterin der Galerie Bodenseekreis. Also Sie haben gefühlt alles von der Kunstwelt gesehen, weil Sie dann 2009, und jetzt kommen wir der Sache schon näher, Leiterin der Kunstvilla geworden sind. Sie haben die Kunstvilla übernommen, die ist ja 2009 in ihrer physischen Erscheinung, so wie wir sie jetzt kennen, noch nicht gab.
Nein, sondern ich kam, also 2006 war die Schenkung erfolgt durch den Verleger der Nürnberger Nachrichten. Dann gab es erstmal eine Machbarkeitsstudie, ob diese Villa ja überhaupt geeignet ist für die Umnutzung als Museum, wie viel das eventuell kosten würde. Dann hat man natürlich versucht, die Kosten zu teilen auch. Es gab einen Teil von der Stadt, vom Land Bayern, von Stiftungen. Und ich kam 2009, wurde besetzt, im Grunde ja die Umbaumaßnahme erstmal zu betreuen aus Nutzerseite. Das Bauwerk selbst wurde von dem Architekten Markus Vogt betreut, aber und vom Hochbauamt federführend, aber eben die Nutzerbelange einzubringen. Und parallel hat die Kunstvilla aber schon ab 2010 die ersten Ausstellungen gezeigt im Ausweichquartier Kunsthaus. Da sind wir zum ersten Mal in Erscheinung getreten mit einer Retrospektive zu Gerhard Wendland, einem der ersten abstrakten Künstler hier in Nürnberg, und 2011 zur Kunst des Sammelns. Es war so eine Standortbestimmung im Grunde auch zu zeigen, welche Präsentationsformen von Kunst gibt es, welche Arten von Sammlungen. Das war für mich so ein bisschen das Thema, eine Notwendigkeit, weil ja dieser Villa auch erstmal recht viel Gegenwind entgegenkam, dass man eben meinte, sie wäre gar nicht geeignet. Das sind natürlich Wohnräume gewesen, es ist zu kleinformatig. Die Künstlerschaft wünschte sich eher so ein White Cube. Und mit der Ausstellung Kunst des Sammelns habe ich versucht aufzuzeigen, dass es schon immer verschiedene Arten von Sammlungen gab und auch schon immer verschiedene Arten von Räumen, um Kunst zu präsentieren. Wie eben Kabinette, Wunderkammern, Ähnliches. Das war sehr erfolgreich, hat uns selbst auch weitergeholfen, eben so Präsentationsformen zu finden. Und 2012 war dann noch Untergewinner ist, da haben wir Biografien von Nürnberger KünstlerInnen untersucht, die beim Bundeswettbewerb der Studierenden, deutschen Studierenden ausgezeichnet wurden und geguckt, wie weit Preise, Wettbewerbe ausschlaggebend sind für vielleicht ein späteres gelungenes künstlerisches Schaffen. Und ja, parallel lief der Umbau der Kunstvilla ab 2011. Und 2014, eben vor genau 10 Jahren, konnten wir dann eröffnen.
Mhm. Sie haben das alles erstmal mit einer Halbtagsstelle gemacht.
Mhm.
Wie funktioniert das? Geht das?
Ja, also im Nachhinein frage ich mich auch. Es war eine Herkulesaufgabe tatsächlich. Wir haben diese Notwendigkeit, schon Ausstellungen zu machen, die war sicherlich da, um schon mal so einen Vorgeschmack auch auf das Museum zu bieten. War natürlich auch ein großer Aufwand. Wir waren 2 Halbtagsstellen und haben das so gewuppt. Dann einerseits die Baumaßnahme, die natürlich, die man schon auch eng verfolgt hat, wo es ja um ganz große, viele Detailfragen auch ging, wie, ja, was an der historistischen Ausstattung wird erhalten. Es tauchte immer mal wieder was Neues auf, wo man dann wieder gucken musste, haben wir dafür überhaupt das Budget, um es wiederherstellen zu lassen. Und dann auch noch im Hintergrund lief die Aufarbeitung der Sammlung, die ja noch nicht richtig inventarisiert oder erfasst war, die wir dann auch noch uns angeguckt haben, um im Grunde auch die Eröffnungsausstellung vorzubereiten.
Mhm. Sie haben es jetzt schon mit einem Halbsatz angesprochen. Mhm. Die Kunstvilla war mal ein Wohnhaus. Vielleicht können Sie ganz kurz für die HörerInnen, die noch nicht die Geschichte der Kunstvilla kennen, einmal schildern, was das denn tatsächlich war.
Ja, also die Villa ist einmal situiert in der Marienvorstadt. Die Marienvorstadt war die erste Stadterweiterung Nürnbergs ab den 1860er Jahren und daher ein beliebtes Wohngebiet für jüdische Familien. Allerdings mit einer Mischnutzung, also teilweise Villen, aber auch Fabrikgebäude wie die Spielzeugwarenfirma Bing. In der Blumenstraße reihten sich einst im Grunde die Villen wie Perlen an der Schnur. Das Viertel ist im Zweiten Weltkrieg größtenteils aufgrund der Bahnhofsnähe zerstört worden und die Kunstvilla ist eben eine der wenigen Villen, die noch erhalten geblieben ist. Sie ist 1895 erbaut worden von Emil und Lilli Hopf, eben einer jüdischen Hopfenhändler und Bankiersfamilie. Als Wohnsitz und das prägt natürlich die Räume, die Ausstattung. Sie ist allerdings 1920 schon verkauft worden. Da gab es schon die erste Umnutzung hin zu einer Firmennutzung für die Gesellschaft für Elektrometallurgie. Da schon auch die ersten Umbauten, Büronutzung, die dann da einzog. Weiterhin blieb sie aber in jüdischem Besitz und wurde deswegen 1935 entzogen vom Land Bayern, die Gesellschaft für Elektrometallurgie arisiert und es zog dann das städtische Straßenflussbauamt ein. Es gab in der ganzen Zeit diverse Hotelnutzungen, also die Villa war im Inneren, hatte sehr viele Einbrüche, bauliche Verletzungen, kann man sagen. Mhm. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Villa an die letzte jüdische Besitzerin Erika Grünfeld restituiert, die sie eben an den Verlag Nürnberger Presse verkauft hat. Und der Verlag hatte ursprünglich vor, an der Stelle sein Verwaltungsgebäude zu erbauen, was aber dann nicht gelang, weil die Villa auf die Denkmalliste gesetzt wurde Anfang der 70er Jahre. Und das ist eigentlich der Grund, warum sie bis heute dann erhalten geblieben ist. Mhm. Und später dann zum Kunstmuseum umgebaut werden konnte. Also man sieht eine sehr bewegte Geschichte, die wir auch sehr ernst nehmen, also gerade diese jüdische Geschichte. Wir haben vor einigen Jahren, hat Geschichte für alle in Kooperation mit uns und unserem Förderverein ein Band auch herausgegeben zur Marienvorstadt, der so diese jüdische Geschichte auch behandelt und wo wir natürlich auch vertreten sind und unser Haus vorgestellt wird.
Ganz interessant, mit wem Sie alles zusammenarbeiten. Sie haben jetzt gerade Geschichte für alle erwähnt, eingangs aber auch, als Sie darüber sprachen, wie Sie als erstmalige Leiterin der Kunstvilla für die Villa als Bau gesprochen haben und mit der Künstlerinnenschaft von Nürnberg aushandeln mussten, dass es vielleicht keinen White Cube gibt. Das ist eine städtische Einrichtung. Wie bildet sich Ihr Netzwerk?
Ja, es ist über die Jahre gewachsen, ne? Am Anfang war klar, war eher so natürlich der Bau, die ganzen Baubeteiligten standen so im Mittelpunkt. Über die ersten Ausstellungsprojekte oder andersrum kann man sagen, es sind am Anfang auch sehr viele Menschen auf uns zugekommen. Eben sei es KünstlerInnen oder auch NachlassverwalterInnen, SammlerInnen, also wo auch klar war, gut, unser Konzept ist noch nicht, steht nicht so fest und ist auch der Bevölkerung noch gar nicht so klar. Also wir hatten auch sehr viele Anfragen von HobbykünstlerInnen, die eben dachten, oh, neue Ausstellungsräume, da können wir rein. Also das war auch sehr viel abgrenzen, kann man sagen, bis so unser Konzept stand und auch nach außen dann vermittelt werden konnte, dass wir eben doch ein, ja, als Kunstmuseum der Stadt Nürnberg auch in Abgrenzung zu den Museen der Stadt Nürnberg ein sehr klares Konzept verfolgen. Also wir betreuen die Werke von KünstlerInnen ab Geburtsdatum 1880 bis in die Gegenwart. Also das ist auch der Sammlungsteil der Stadt Nürnberg, den wir betreuen. Und daraus abgeleitet ist auch unser Ausstellungsprogramm, was eigentlich so im Idealfall immer einen Wechsel bedeutet zwischen historischen Aufarbeitungen und der Präsentation von Gegenwartskunst. Und in dem Rahmen hat sich natürlich dann rasch auch ein Netzwerk gebildet. Ich sag immer, diese beiden auch Ausstellungsprofile sind so ganz unterschiedliche Aufgaben, weil die historischen Ausstellungen bedürfen natürlich viel mehr Recherche, also viel mehr vielleicht manchmal kunsthistorischer Arbeit. Da ist man eben auch auf viele Kooperationspartner angewiesen, auch an, also Stadtarchiv gehen wir dann ein und aus in solchen Projekten. Geschichte für alle, ganz wichtig. Oder auch Menschen, die oft ja ein großes Spezialwissen auch zu bestimmten KünstlerInnen haben, entweder weil sie sie persönlich kannten oder sammelten. Also all das, was uns eigentlich zu Beginn fehlte. Bei der Gegenwartskunst ist es natürlich ganz anders, weil da arbeitet man mit lebenden KünstlerInnen, die sich auch selber einbringen, die selber ihre Vorstellungen haben. Da ist es nicht so wie halt, ja, bei dem anderen, wo man als KuratorIn ja doch auch Freiraum hat, selber ein Thema zu setzen und ja, das auch dann irgendwie durchzuziehen. Bei der Gegenwartskunst entsteht es mit den Kunstschaffenden selbst.
Das heißt, Sie haben da teilweise auch sehr persönliche Kontakte, auch wenn Sie nicht nur zu den noch lebenden KünstlerInnen, sondern auch zu den bereits Verstorbenen aus kunsthistorischer Sicht, wenn Sie Angehörige kennen, die ja vermutlich dann auch aus der Region kommen, ein sehr besonderes Arbeiten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also wir sind halt, ich sage mal, es ist halt anders als bei anderen vielleicht temporären Ausstellungshäusern. Bei uns sind die Menschen ja weiterhin vor Ort. Das heißt, wir sind vielfach Ansprechpartner. Also ich hatte allein heute früh wieder einen Anruf von einer Dame, die irgendwie auch so ein Fan ist, also gerne zu uns ins Museum kommt, die ein paar Arbeiten von Oskar Koller hat und dann wissen möchte, sind das Originale, sind das ja Druckgrafiken. Also sowas haben wir eigentlich täglich. Also dass wir so Ansprechpartner geworden sind für die Nürnberger Kunst und darüber aber auch ja Informationen manchmal beziehen, natürlich auch rausfinden, ja, wo sind noch Werke in Privatbesitz, die vielleicht auch mal als Leihgaben in Betracht kommen und Ähnliches. Das ist schon so, dass wir da sehr stark in Kontakt sind mit sehr vielen Menschen.
Sonderausstellungen spielen eine große Rolle bei Ihnen, neben der Dauerausstellung. Jetzt sind wir zwei gemeinsam im Sommer durch die Ausstellung Vive la France gegangen, die Sie da auch eröffnet hatten. Sie haben sie mir gezeigt. Sie hatten 2019 eine Sonderausstellung mit dem Titel Die Nürnberger Schule führend in Malerei. Ich fand das ganz spannend, dass Sie die Künstlerszene rund um das Gregor Samsa, also eine Kneipe, die es heute auch noch gibt, beleuchtet haben, die ja sehr bekannt waren für ihre sehr unangepasste Kunst aus den 68er Jahren. Jetzt bin ich sehr hellhörig geworden bei dem Titel. Also nochmal, die Nürnberger Schule führend in Malerei. Gibt es denn wirklich die Schule? Hat Nürnberg die Malerei beeinflusst?
eher andersrum, sondern es war also ein Titel, der so ein bisschen anspielte auf, also früher hat man ja in den Kunstmuseen oder in bekannten Museen wie im Kunsthistorischen Museum in Wien oder im Prado in Madrid, ist die Malerei immer noch nach Schulen sortiert. Also das ist so das, ja, historische Vorbild, und in neuerer Zeit hat sich ja dann positioniert die Leipziger Schule um Neo Rauch und Nachfahren. Und ja, darauf spielte das so ein Stück weit an, Nürnberger Schule. Und das Führend in Malerei leitet es sich ab aus ja, dem Untertitel der Kneipe Gregor Samsa, die sich eben betiteln als Führend in Gulasch.
Ja, okay, ist ja tatsächlich immer noch so. Ja. Kleiner Werbeblock. Ja. Immer noch im Stadtpark Nähe in Maxfeld zu finden.
Genau, und so war die Kombination. Und natürlich auch ein Stück weit so, Nürnberg wird ja durch Albrecht Dürer, unseren ja bekanntesten Künstler, sehr stark auch mit Grafik in Verbindung gebracht. Und das ist hier, wo wir jetzt vielleicht nicht das Licht Münchens haben, oder die, eben die Münchner Schule gibt's ja auch, oder Dachauer Malerschule. Ja, dass wir trotzdem auch eine große malerische Tradition haben, die eben so einen Nukleus in dieser Künstlerkneipe fand. Auch das ein Stück weit, also ich muss selber sagen, wenn man auf so eine Idee kommt, ich bin dann selber immer ganz begeistert, dass du denkst, ja, das hat irgendwie noch niemand so betrachtet. Man hat da was gefunden, was man gut präsentieren kann, und eben ja auch so eine Künstlerkneipe, die man vielleicht in Nürnberg jetzt auch nicht unbedingt erwarten würde, und wo eben die Künstler, also und KünstlerInnen mit Werken zahlen konnten, die dann peu à peu die Wände schmückten. Und diese Gruppe auch an anderen Orten dann in Erscheinung trat und auch schon sowas, ja, Gruppenartiges bildet, obwohl es jetzt kein, es sind kein eingetragener Verein oder keine feste Gruppe, aber eben ein Künstlerkreis, der sich da lange Jahre traf und eben auch, ja, bestimmte Charakteristika teilt, auch in der Lebenseinstellung. Mhm. Und es war eine sehr erfolgreiche Ausstellung, ist, ich glaube, sogar unsere erfolgreichste bislang. Und dann kam Corona, also tatsächlich kurz danach, und dann kam so der Einbruch. Das war sehr traurig, weil mhm. wir hatten mit der Ausstellung auch so das Gefühl, ja, da haben wir im Kracher gelandet, und ja, hat natürlich auch nochmal anderes Publikum ins Haus gespült, das darf man auch nicht vergessen, weil diese Künstlerschaft gerade über die Kneipe auch ja einfach einem weiteren Publikum bekannt ist. Mhm. Und wir hatten damals auch ein ja schönes Begleitprogramm mit Konzerten und Auftritten der beteiligten Künstler, und das war rundum eigentlich gelungen.
Mhm. Jetzt würde ich eigentlich ganz gerne mit Ihnen an dem Punkt weitersprechen, der Nürnberger KünstlerInnen, aber Sie haben erwähnt, dann kam die Pandemie, dann machen wir ganz kurz da weiter, weil mir dazu einfällt, dass doch dann der Lichtkegel auf Doro Meyer Wachs geworfen wurde. Es muss ungefähr so in der Zeit gewesen sein, also eine weibliche Künstlerin aus Nürnberg oder der Region, die unter der Rubrik engagierte Kunst läuft. Sie hat sich stark gegen den Nationalsozialismus engagiert und als Frau da große Wege bestritten. Können Sie ein bisschen was zu Meyer Wachs erzählen? Mhm. Und was mich vor allem interessiert, war Doro Meyer Wachs eine Einzelkämpferin?
Ja, also das war ein Projekt, das war auch, also eine große Herzensangelegenheit von mir, was aber dann tatsächlich durch die Lockdowns in der Corona-Pandemie, ich glaube, die Ausstellung selbst war nur 2 Wochen geöffnet. Das war sehr bitter für uns. Es ist ein umfangreicher Katalog erschienen, der ja sogar ein kleines Werkverzeichnis enthält. Das ist im Moment so das Bleibende. Also wir haben tatsächlich im Hinterkopf die Ausstellung nochmal ja zu zeigen in veränderter Form, weil das eben damals schon sehr traurig war. Ich kann aber vorneweg auch als Werbeblock schon mal sagen, dass, was mich jetzt sehr freut, allein über den Katalog, hat sich die Künstlerin Maximiliane Baumgartner für die Doro Meyer Wachs interessiert, und da wird demnächst eine Ausstellung im Kunstverein Nürnberg stattfinden, wo sich Maximiliane Baumgartner mit einem heutigen Blick als bildende Künstlerin, also sie so arbeitet so ein bisschen in der Art, ja, recherchierende Künstlerin, eben mit Doro Meyer Wachs auseinandersetzen wird und ihrem Schaffen. Also da hat man dann auch nochmal eine andere Art der Interpretation. Mhm. Und ja, ich kam eigentlich zu der Künstlerin darüber, dass sie tatsächlich die Künstlerin ist, zu der wir am allermeisten Anfragen immer hatten, auch Mitteilungen, auch ja Sammler, die uns kontaktierten, und ich dann irgendwann dachte, hoppla, das muss ich mir mal anschauen, und ja, habe dann eben festgestellt, das ist eine Künstlerin 1980 1908 geboren in Nürnberg in wohlhabende Verhältnisse, Fabrikantentochter, die dann erstmal an der Kunstgewerbeschule hier war, fast so ein bisschen klassisch höhere Töchterausbildung, was vielleicht gar nicht in eine Berufstätigkeit münden sollte. Die dann aber nach Berlin gegangen ist, zu Karl Hofer, um ihr Studium fortzusetzen, dort ihren Mann Walter Meyer kennenlernte, mit ihm im Kreis um Felix Nussbaum in Berlin war und eben ja da auch ein weitreichendes Netzwerk bildete. Ihr Mann fiel dann 1942 in Stalingrad. Sie kam nach Nürnberg zurück, musste hier dann Zwangsarbeit leisten und hat nach 45 ihr Schaffen erstmal wirklich in den Kampf gegen Nationalsozialismus, gegen Krieg, für Frieden gestellt, mit vielen Motiven, die ja erstmal diese Traumata des Zweiten Weltkriegs aufarbeiten, also Kriegerwitwen. Wir haben gerade in einem Werk in der Sammeldauerausstellung auch hängen, das tote Kind, also wirklich so diese direkte Betroffenheit, bevor sie dann in den 60er Jahren die damalige historischen Ereignisse thematisiert hat, wie Spanien, Franco-Ära, Angela Davis war ein ganz berühmtes Motiv von ihr. Und sie hatte weiterhin gute Kontakte in die DDR. Also sie wird auch in vielen Standardbüchern der ehemaligen DDR erwähnt. Das war auch sowas, was mich total fasziniert hat, weil ich immer dachte, dieser eiserne Vorhang war so dicht, dass es da keinen Austausch gab. Aber sie war in Dresden auf den Kunstausstellungen der DDR vertreten und hatte da wohl irgendwie so ein Schlupfloch gefunden über einen privaten Kontakt, der ihr das ermöglichte, dass sie da zwischen diesen beiden deutschen Ländern pendelte im Grunde. In Nürnberg selbst war sie im Kreis organisiert, also in der Künstlergruppe der Kreis, was aber zu großen Konflikten führt, und deswegen Ihre Frage zu beantworten, Einzelkämpferin, kann man sagen, ja, weil der Kreis dann 1960, glaube ich, beschlossen hat, dass jegliche politische Äußerung unerwünscht ist. Sie wollten das unterbinden, dass sie demonstriert, dass sie Unterschriften sammelt, Ähnliches. Und ich habe festgestellt bei der Untersuchung ihres Schaffens, dass sie schon auch ihr Oeuvre so ein bisschen adressatenorientiert verfasst hat. Also sprich, in der DDR ist es, oder die Werke, die in der DDR ausgestellt wurden, waren dann schon eher in dem Duktus dort auch sich einbindend in die DDR-Kunstgeschichte, während sie hier beim Kreis dann manchmal auch sehr belanglose Motive eingereicht hat.
Glauben Sie denn, Dore Meyer-Wachs hatte es als Frau leichter in der DDR als Künstlerin zur damaligen Zeit?
Also ich denke mal schon, dass das auch eine Rolle spielte. Es gab halt in der DDR das berühmte Künstler-Ehepaar Hans und Lea Grundig. Mit Lea Grundig war sie auch befreundet. Es gab dort sicherlich mehr Vorbilder auch für eben gerade dieses politisch engagierte Schaffen als jetzt bei uns. Das war bei uns, war schon diese Schlussstrichdebatte, ging stärker in die Richtung, die Kunst hat sich damit nicht auseinanderzusetzen, und wir malen jetzt zwar wieder, greifen wieder an der klassischen Moderne mit Expressionismus oder leichter Abstraktion, aber wir halten uns raus aus politischen Dingen nach eben der Vereinnahmung durch den Nationalsozialismus. Und da ist sie eine Ausnahmefigur, die wir zu Recht mit einer Einzelausstellung gewürdigt haben, die dann leider Corona zum Opfer fiel. Und ja.
Und welche politische Haltung hat der Kreis ihr untersagt? Welche politischen Statements?
Naja, sie war in kommunistischen Kreisen aktiv, und es ging aber im konkreten Fall tatsächlich um ihr Mitwirken bei Demonstrationen oder eben Unterschriftensammlungen. Und da gab es dann sogar so eine Art Schiedsgericht und Ähnliches, also wo dann wieder Kreismitglieder auch gegen sie gearbeitet haben. Das wollte man eben nicht.
Gab es denn vielleicht sogar in der Nürnberger Region zur damaligen Zeit auch feministische Zusammenschlüsse, eine feministische Kunstbewegung?
Also nicht, dass ich wüsste. Es gibt natürlich die GEDOC, die ja im Ursprung auch diesen, also als Künstlerinnenverband, diesen Impetus hatte, gerade in Berlin. gegründet und dann mit den Ortsverbänden. Ich sag mal, ich glaube, Dore Mayvaks hat sich mehr bewegt dann mit kommunistischen Politikern. Das waren so ihre Freundinnen, die ihr dann da auch manchmal wieder halfen, aus manchen Situationen rauszukommen. Und was ihr vielleicht auch half, war, dass schon wiederum in den in der Verwaltung Menschen saßen, die die Notwendigkeit erkannten, gerade die KünstlerInnen zu fördern, die im Nationalsozialismus eben ja unterdrückt worden waren, quasi im Aufbau für eine ja demokratische Gesellschaft. Also da ist zu nennen eben der Georg Wiesner, dessen dann später geschiedene Ehefrau Lilly Wiesner-Zilcher ja auch ähnlich engagiert war. Und Georg Wiesner hat zum Beispiel Dore Mayvaks den Auftrag erteilt für eine Wandbemalung im heutigen Sigena-Gymnasium. Mhm. Sowieso hat sie in den 50er, 60er Jahren sehr viele öffentliche Aufträge bekommen, was ja eigentlich auch paradox ist. Gleichzeitig wurde die Kommunistische Partei verboten. Aber ich denke, dass da eben andere Menschen an den Schalthebeln waren, die dann auch versucht haben, ein solches Künstlerleben ja finanziell zu stützen.
Mhm. Welche Rolle spielen denn generell Künstlerinnen in der Kunstvilla?
Ne, also wir versuchen eine gendergerechte Kunstvilla zu präsentieren. Am Anfang war das gar nicht so einfach, weil die Sammlung, das habe ich gleich im Grunde nachgerechnet, nur 10% Werke von Künstlerinnen umfasst. Wir haben unsere Sammlungspolitik daraufhin ausgerichtet, dass wir diese Lücke füllen, also vielfach mit Unterstützung unseres Fördervereins, den Kunstwilligen, die da auch so ein Stück weit den Schwerpunkt drauf gelegt haben. Bei Ausstellungsprojekten versuchen wir also tatsächlich halb 50-50% Werke auszustellen. Die Dauerausstellung haben wir dann schon 2015 unter dem Titel Die Kunstvilla wird weiblich nochmal neu sortiert, eben dann mit ja nochmal neuen Erkenntnissen auch zu den ersten Generationen an professionell ausgebildeten Künstlerinnen in Nürnberg. Also wir haben ein großes Augenmerk darauf, will ich sagen. Es ist nur manchmal so, dass es sich nicht anbietet oder dass man, das ist dann natürlich oft zu unserem Leidwesen fast, also ein Beispiel wurde schon genannt, die Nürnberger Schule war zum Beispiel eine rein männlich dominierte Ausstellung, weil einfach aus dem Grund, mir war bewusst, es gab auch Künstlerinnen in diesem Kreis, aber der heute bestehende Zirkel besteht eben nur noch aus Männern und da hätte es keinen Sinn gemacht, dann Frauen von früher noch dazu zu holen. Das hat aber fast zu so einem kleinen Sturm der Entrüstung geführt. Also sehr viele auch Nachrichten in unserem Besucherbuch. Das wurde durchaus bemerkt und kritisiert. Da ist natürlich manchmal so der Hintergrund dann für bestimmte Entscheidungen. Den muss man dann erst wieder erklären und vermitteln. Bei der auch schon genannten Ausstellung Vive la France war der Frauenanteil auch relativ gering. Da stellt sich eben vielfach auch heraus, dass von Frauen die Nachlässe nicht aufbewahrt werden. Ich bin da auch eine ewige Werberin, dass es dazu immer zu einer Asymmetrie oder immer noch kommt. Auch bei Dore Mayvaks im Übrigen, wo einfach Menschen oder Frauenleben oft ein anderes ist als ein männliches Künstlerleben. Künstlerinnen bleiben oft kinderlos, sie sind manchmal geschieden, das heißt, wenn sie sterben, gibt es niemanden, der sich um ihren Nachlass kümmert oder das so als ja Lebensaufgabe wie bei Männern dann sieht. Und ich kam da in manchen Momenten auch schon tatsächlich zu spät, dass dann diese Nachlässe schon im Container waren. Und das ist sehr bitter und ist auch im Grunde auch so ein Herzensthema von mir, immer da Aufklärungsarbeit zu leisten, oder auch überhaupt das Bewusstsein zu schaffen bei Familien, dass ihre Angehörige auch eine Person der Zeitgeschichte ist und dass vielleicht das war, ja, was familiär dann gar nicht so hoch angesiedelt wird, ach, und die hat doch da nur so ein bisschen gemalt. es will eh keiner haben, ja, dass das halt doch durchaus einer professionellen Prüfung erstmal unterzogen werden sollte, weil wir sonst aus diesem Teufelskreis nie mehr rauskommen werden.
Das heißt, es ist nicht nur so, dass patriarchale Strukturen die Kunstproduktion so ein bisschen gedeckelt haben, sondern auch die Rezeption.
Genau, ja. Auf jeden Fall. Ich meine, die Rezeption wird natürlich auch, also ich meine lang, ich glaube, wann ist der Artikel erschienen, 1972 von Linda Nochlin, warum gab es keine großen Künstlerinnen in der Kunstgeschichte?
Das, wann war das? 1972?
72. Das war so der Aufbruch überhaupt mal von einer Kunsthistorikerin zu fragen, ja, warum gab es die denn eigentlich gar nicht? Und das war so der Startpunkt, dass man schon stärker geguckt hat und dann kamen bestimmte Künstlerinnen hoch, aber da habe ich auch irgendwann so feststellen müssen, es sind eigentlich immer Leidensgeschichten. Mhm. Ja, wir haben Artemisia Gentileschi, die italienische Barockmalerin, die vergewaltigt wurde. Wir haben Frida Kahlo, die einen schweren Unfall hatte, von ihrem Mann betrogen wurde. Wir haben Gabriele Münter, die von Kandinsky verlassen wurde. Also und es wurde immer so, ja, schon so Opferrollen eigentlich dann etabliert und daneben eben viele, viele Künstlerinnen, die ja, ich meine, gut oft auch Künstlertöchter waren in früheren Zeiten, die mitgearbeitet haben in den Werkstätten, die jetzt so peu à peu, werden die ans Tageslicht geholt. Und ich sehe schon auch, wenn man so unterwegs ist, europaweit in den großen Museen, dass schon auch ein Umschwung stattfindet, dass diese Positionen auch stärker jetzt auch in die Dauerausstellungen kommen. Aber es ist noch sehr viel zu tun, sowohl also historisch ja aufzuarbeiten, noch überhaupt was aufzufinden. Was die Rezeption auch erschwert, muss man auch wirklich sagen, ist natürlich bei Frauen häufig die Namenswechsel mit einer Verheiratung. Also Lebensläufe lassen sich viel schwieriger rekonstruieren, dadurch aufbauend haben dann Archive oft keine Unterlagen dazu. Und ja, dann tatsächlich das häufig, ja, wer kümmert sich als erstes um Nachlass? Es ist die Familie, die dann vielfach den Wert nicht sieht oder wo diese Frauen je nach Generation, also das weiß ich auch von Dore Meyer-Wachs von der Familie, dass sie halt ja, so ein schwarzes Schaf war und man dann eigentlich gar nicht die Notwendigkeit sah, ja, da noch groß, ja, eine Nachlasspflege dann im Grunde zu machen.
Aber das heißt, aus kunsthistorischer Sicht, man arbeitet sich seit rund 50 Jahren an der gleichen Frage ab?
Tatsächlich, ja. Ich denke schon, dass man ist immer glücklich, wenn man halt noch was findet, wie da eine Frau auch rausholen kann. Das ist das eine. Ich meine, im Gegenwartschaffen, denke ich, finden immer wieder ja auch dezidiert Ausstellungen statt, nur mit Künstlerinnen. Es gibt ja auch ein ja, Frauenkunstmuseum und ähnliche Initiativen. Es gibt inzwischen auch Förderprogramme für Frauen eben nach einer Mutterschaft und ähnliches. Also ich denke, da ist schon viel in die Wege geleitet worden. Aber ich sag mal, es ist immer noch nicht paritätisch. Also es ist immer noch viel zu tun. Und in der Gegenwartskunst Marx, also das höre ich auch vielfach von männlichen Künstlern dann, ja, also das ist, die fühlen sich dann schon fast wieder benachteiligt. Aber ich versuche dann immer zu erklären, es ist jetzt der Pendelschlag in die eine Richtung, damit halt auch endlich mal dann Gleichgewicht auch stattfindet.
Die Diskussion gibt es ja auch in allen anderen Ebenen auch. Haben Sie denn persönlich eine Vision für die Kunstvilla oder auch für die weibliche Kunstgeschichte im Allgemeinen?
Also ich denke mal für die Kunstvilla, gut, wir schauen jetzt im Grunde ja im Moment auf 10 Jahre zurück, denke ich schon, wir haben gezeigt, was die Nürnberger Kunst darstellen kann in ihrer Bandbreite. Wir haben monografische, thematische Ausstellungen gemacht. Wir haben über den Tellerrand blickt mit Ausstellungen eben wie Vive la France oder Faszination Japan, was so auch Inspirationen darstellt für Nürnberger Künstler. Und an diesen Weg wollen wir sicherlich weiter verfolgen. Und da gibt es auch noch viele Themen, die wir so auf Halde haben, wo, ja, ich werde auch oft gefragt, ja, wie kommst du überhaupt auf Ideen? Manches fliegt einem dann auch so zu, dass man eine Beobachtung macht und denkt, ah ja, das könnte was sein. Also ich denke, da würden wir ja Mosaikstein um Mosaikstein so zusammentragen. Und ja, was die Künstlerinnen im Speziellen betrifft, denke ich, gut, wir haben eben mal schon einen Blick geworfen auf die erste Generation. In Nürnberg durften Künstlerinnen ab 1907 sich ausbilden lassen und eben deren Lebenswege verfolgt. Und ich denke, wir werden auch da weiterhin ein Augenmerk drauf haben. Also ein paar Namen kenne ich auch schon, wo ich sagen muss, da muss man nochmal einen Blick drauf werfen und diese Oeuvres auch heben letztlich. Das ist nur vielfach mit ja tatsächlich großer Arbeit verbunden, vor allem wenn Nachlässe nicht inventarisiert sind und nicht sortiert sind. Was wir jetzt ein Stück weit im letzten Jahr aufgrund unserer Personalsituation auch zurückstellen mussten.
Mhm. Das ist eine ideale Brücke zu dem nicht ganz so schönen Thema der finanziellen Situation des Kulturlebens in Nürnberg. Es gab erstmal das Schreckensthema für Sie, die Kunstvilla solle geschlossen werden. Nicht nur die Kunstvilla, sondern auch andere Häuser, das konnte abgewendet werden. Auch der BCN hatte das Thema, die Bücherbusse werden gestrichen, auch das konnte abgewendet werden. Grundsätzlich merken wir aber, dass natürlich Sparmaßnahmen um sich greifen. Jetzt haben wir 2024 das erste Mal keine blaue Nacht. Wie sehen Sie das denn für die aktuelle Künstlerinnenschaft? Welche Knotenpunkte, welche vernetzenden Momente sind jetzt umso wichtiger und schützenswerter?
Ja, also ich sag mal, für uns als Institution ist vielen eh nicht bewusst, mit welcher personellen Ausstattung wir arbeiten. Also vielfach begegnet mir auch, dass immer gedacht wird, wir wären viel mehr Menschen hinter dieser Fassade. Und auch die Künstlerschaft, weiß ich gerade zu Beginn, hat von uns erwartet einen viel höheren Durchlauf an Ausstellungen. Und da kann man eigentlich immer nur Überzeugungsarbeit leisten oder immer wieder erklären, dass wir natürlich an ganz andere Dinge gebunden sind. Ne? Wir haben natürlich auch einen hohen verwaltungstechnischen Aufwand. Bei uns muss jeder Transport organisiert werden, es müssen Leihverträge gemacht werden. Es geht nicht nur drum, mal ein Bild an die Wand zu hängen. Ne? Und das hat schon so ein bisschen Überzeugungsarbeit geleistet oder auch so natürlich die Frustration dann der Kunstschaffenden, die bei uns noch nicht zum Zug kamen. Ich denke aber, dass wir insgesamt jetzt unser Stellenwert schon erkannt ist, auch in der Künstlerschaft. Natürlich ist uns bewusst, dass wir bei Weitem noch nicht alle ausgestellt haben. Das ist aufgrund der Vielzahl auch nicht möglich. Aber wir haben auch jetzt im Vorfeld unseres Jubiläums mal ausgerechnet. Also wir haben in den vergangenen 10 Jahren um die 400 künstlerische Positionen präsentiert und davon 180 lebende KünstlerInnen, was ich schon finde, ist eine beachtliche Leistung. Und um eben ein bisschen dieses Manko aufzugreifen oder auch unseren kuratorischen Blick zu weiten, haben wir jetzt im Vorfeld der Jubiläumsausstellung diese 180 lebenden KünstlerInnen angeschrieben mit der Bitte um Vorschläge, wer noch nicht bei uns zu sehen war, haben, glaube ich, 68 Vorschläge erhalten, die wir jetzt evaluiert haben und aus denen im Grunde die Jubiläumsausstellung gestaltet wird. Es war eine sehr interessante Sache und ja, auch wirklich sehr interessant. Es gab auch Mehrfachnennungen und man würde wirklich so als Kurator hat man natürlich auch immer so seinen Blick auf Dinge wirklich nochmal auch auf Namen gestoßen, wo man sagt, okay, das schaue ich mir jetzt auch nochmal genauer an. Und eben war es so eine wirkliche Horizonterweiterung.
Mhm. Sie sind ja eigentlich sozusagen die Expertin für die Nürnberger Künstler, muss man sagen. Erkennen Sie denn so einen kleinsten gemeinsamen Nenner oder ein Thema, das Sie ganz häufig erkennen bei den Nürnberger KünstlerInnen, die Sie so in Ihrem Haus ausstellen?
Eigentlich nicht, weil die Vielfalt ist zu groß. Also es sind, ich denke mal, wir können hier mit, also wirklich den großen Metropolen mithalten. Es ist wirklich alles da an Kunstpraxis, von den klassischen Malern, Bildhauern bis zu den Performance-Installationskünstlern. Nicht zuletzt gibt es ja einen beständigen Neuzugang über die Nürnberger Kunstakademie, also auch junge KünstlerInnen, die sich hier ausprobieren. Also ich würde sagen, die Nürnberger Kunst ist vielfältig entspricht so dem heutigen Kunstgeschehen.
Mhm. 10 Jahre Kunstvilla, wie sieht das in weiteren 10 Jahren aus in der Kunstvilla? Was sehen wir da?
Ja, also unser größter Traum wäre, also der Traum von Förderverein und mir, dass wir einen Anbau bekommen,
In welche eben. Richtung, Frau Dippel? Wohin?
Vielleicht, wenn die Mobilitätswende durch ist und das neben uns stehende Parkhaus nicht mehr benötigt wird, könnten wir uns durchaus einen Anbau vorstellen, eben in einen modernen Anbau, um halt unsere Präsentationsfläche zu erweitern. Also wir haben 600 Quadratmeter, was natürlich für ein Museum auch ja mit einer entsprechend inzwischen angewachsenen Sammlung von rund 5000 Werken eine eher kleine Ausstellungsfläche ist. Mhm. Und natürlich, was wir eingangs sagten, die Kunstvilla ist ein Haus, was zu Wohnzwecken erbaut wurde. Es hat Vorteile. Wir haben, sag ich mal, vielleicht produzieren wir weniger Schwellenängste. Ich habe zu Beginn, als ich hier kam, habe ich den Slogan geprägt, die Villa ist ein Haus im menschlichen Maßstab. Das ist auch so die Resonanz, die bei uns ankommt, dass viele sagen, ja, das wäre so schön, man ist halt in der Stunde durch, man ist jetzt nicht überfordert. Aber natürlich ist es auch wiederum eine Beschränkung für manche Ausstellungsprojekte, die wir gerne verfolgen würden, wo dann doch die Räume zum Teil zu kleinteilig sind.
Wunderschön, aber kleinteilig, das stimmt, ja. Tolles Stichwort mit dem Parkhaus. Also wenn man an Umnutzung von ungenutzten Flächen denkt, wir hatten bei unserer letzten Podcast-Aufnahme ein Interview mit Frau Sesselmann von Baulust e.V., ein Verein, der sich der Stadt Umnutzung aus architektonischer, aber eben auch sehr stark aus nachhaltiger Sicht, drücke Ihnen die Daumen, dass man da ganz spannende Projekte umsetzen kann. An der Stelle ein kleiner Werbeblock. Wir haben nämlich ein gemeinsames Projekt ins Leben gerufen, die Kunstvilla und das BZ, gemeinsam mit unserer Dozentin Frau Dr. Scherer wird es ab dem 9. April einen dreiteiligen Kurs geben bei Ihnen in der Kunstvilla, bei dem sich Frau Scherer zusammen auch mit hochkarätigen Gästinnen unter anderem die Frage stellt, wie kommt die Kunst ins Museum? Also hiermit eine herzliche Einladung an alle Hörerinnen und Hörer. Jetzt zum Schluss noch eine persönliche Frage. Was hängt denn an Ihrer Wohnzimmerwand?
Ja, bei mir ist so der Wettstreit zwischen Bücherwand und Kunst. Da ich ja in verschiedenen Lebensstationen war, habe ich, also im Wohnzimmer an der größten Wand hängt das Werk eines Münchner Künstlers. Das muss ich zugeben.
Aha.
Ja, aber es ist auch ansonsten natürlich mit der Zeit viel an Nürnberger Kunst zusammengekommen.
Und wenn jetzt angenommen die Kunstvilla ist aus irgendeinem Grund nicht mehr, wo sind Sie dann? In Frankreich am Strand?
Am Strand, eher nicht in Paris. Also das ist schon meine Lebensstadt. Wo ich bei jedem Besuch denke ich mir, ach, ja, wärst du nur damals dort geblieben.
Ja, ach, Lübeck ist doch auch nicht so schlecht. Frau Dippel, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Zeit. Und
gerne, mich auch sehr gefreut und ja, vielen Dank für das Interesse.
Tschüss.
Tschüss.